HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
3. Januar 2019, die Chinesen landen auf der Rückseite des Mondes.
Neben dem Projekt der eigenen Raumstation soll bis 2030 der erste Chinese auf dem Mond landen.
Israel steuert erstmals den Mond an.
Gleich nach der Landung wird als allererstes die israelische Fahne platziert. Darauf sind wir besonders stolz, eine israelische Fahne auf dem Mond.
Salopp gesagt sind der Mond und der Mars nichts weiter als der 8. und der 9. Kontinent der Erde. Die scheinen weit weg zu sein, aber der Mond ist so eine Woche Reise weg. Das ist weniger als vor 100 Jahren eine Reise in die Antarktis gedauert hat.
Bisher gibt es nur amerikanische Flaggen auf dem Mond, denn nur Amerikaner haben bisher den Mond betreten. Russen und Chinesen haben es nur unbemannt zum Mond geschafft. In diesem Jahr liegt der erste menschliche Schritt auf dem Mond, dieser kleine Schritt für Neil Armstrong, der ein großer für die Menschheit war, genau 50 Jahre zurück. Und da bringt sich eine weitere Nation ein ins Rennen um eine prestigeträchtige Position in der Raumfahrt, Israel. Wobei diese neue Mondmission hauptsächlich privat finanziert wurde. Trotzdem hat sie für Israel große Bedeutung. Die Landesonde ist unbemannt und klein wie ein Kühlschrank, aber sie soll, sobald sie gelandet ist, eine israelische Fahne auf dem Mond platzieren. Und diese Mission könnte einen neuen Ansturm auf den Erdtrabanten auslösen, so wie es der Name für die Sonde erahnen lässt. Das hebräische Wort Bereshit bedeutet am Anfang. Der Mond liegt im Gegensatz zu Mars ja quasi um die Ecke und macht bekanntlich süchtig. Space Race Reloaded. Der Mond ist wieder in. So haben wir den Tag heute überschrieben. Denn heute, am 22. Februar, ist vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida mal wieder eine Rakete gestartet. Um 2.45 Uhr unserer Zeit. Die Hauptlast der Falcon 9 Rakete war diesmal ein indonesischer Kommunikationssatellit. Aber die große Attraktion, das war die Beifracht, die unbetankt 150 Kilo schwere israelische Sonde, die im April dann auf dem Mond landen soll. Über diesen großen Schritt für Israel, Tim Aßmann.
Es sind riesige Erwartungen an ein zumindest optisch eher kleines Flugobjekt. Die israelische Mondlandungsmission wurde von der Regierung vor dem Start in den Rang eines nationalen Ereignisses erhoben. Wenn das unbemannte Raumschiff auf dem Mond lande, sei das einer der wichtigsten Momente in der Geschichte Israels, erklärte der zuständige Wissenschaftsminister, der auch zum Start ins US-amerikanische Cape Canaveral reiste. Gemessen an diesen Worten kommt das Raumschiff des israelischen Unternehmens SpaceIL bescheiden daher, erklärt der Chef von SpaceIL, Ido Antebi. Dies wird das kleinste Raumschiff sein, das jemals auf dem Mond gelandet ist. Es ist ein sehr kleines und sehr smartes Raumschiff. Es hat etwa 2 Meter im Durchmesser und ist 1,5 Meter hoch. Beim Start wird es 585 Kilogramm schwer sein. Auf dem Mond landen wird es nur mit einem Gewicht von 180 Kilo. Wenn das Raumschiff in Kühlschrankgröße den Weg erfolgreich schafft, wäre Israel nach den USA, der früheren Sowjetunion und China Nation Nummer 4 auf dem Mond. Die Mission habe 2 Ziele, sagt Ido Antebi. Es geht zum einen um Bildung. Wir wollen israelische Kinder und Jugendliche an die wissenschaftlichen und technischen Fächer heranführen und wir hoffen, dass diese Mission dazu beiträgt. Außerdem wünschen wir uns Rückenwind für unsere eigene Raumfahrtindustrie. Es geht bei der Mission auch um konkrete Forschung. Israelische Wissenschaftler erhoffen sich Erkenntnisse über den Magnetismus des Mondgesteins. Finanziert wurde die rund 100 Millionen US-Dollar teure israelische Mondmission bisher überwiegend aus Spenden. Wenn das unbemannte Raumschiff den Mond erreicht, soll es aber zunächst eine sehr symbolische Aufgabe erfüllen. Gleich nach der Landung wird als allererstes die israelische Fahne platziert. Darauf sind wir besonders stolz. Eine israelische Fahne auf dem Mond. Während des Landeanflugs in Richtung Mond und auch nach der Ankunft wird das Raumschiff Aufnahmen des Landeplatzes machen und Videos aufnehmen. Es wird sogar ein Selfie von sich machen. Voraussichtlich Mitte April soll das israelische Raumschiff den Mond erreichen.
Ein Selfie, das konnte der Astronaut Ulrich Walter bei seinem Flug im All nicht machen mit der Space Lab 2 Mission. Aber natürlich gibt es Fotos der Crew. 9 Tage, 23 Stunden und 40 Minuten hat sich Ulrich Walter im All aufgehalten. Er gehörte von 1987 bis 1994 zum damaligen deutschen Astronautenteam und war dann dabei bei der deutschen Space Lab Mission D2, die am 26. April 1993 nach vielen technischen Problemen endlich starten konnte. Heute ist er Professor für Raumfahrttechnik an der TU in München. Guten Abend, Herr Professor Walter.
Ja, einen schönen guten Abend.
Sie haben das gemacht, wovon so viele träumen. Sie waren im All. Hat das Ihren Blick auf den Mond verändert?
Das hat meinen Blick auf die Erde verändert, aber nicht meinen Blick auf den Mond, weil man muss bedenken, der Shuttle flog damals in etwa 400 Kilometer Höhe, übrigens genauso wie die Raumstation. Und damit ist man nur 400 Kilometer näher zum Mond und der hat einen Abstand von 380.000 Kilometer. Also die Sichtweise ändert sich sowohl physikalisch als auch innerlich überhaupt nicht.
Also nicht die auf den Mond, aber die auf die Erde. Welche andere Sicht auf die Erde haben Sie bekommen?
Wissen Sie, 400 Kilometer Abstand ist schon so groß, dass Sie ganze Kontinente sehen können. Sie sehen mit eigenen Augen, das ist der wichtige Punkt, dass eigentlich das, was in den Köpfen der Menschen ist, falsch ist. Die Menschen denken in Bildern zum Beispiel, es gibt eine Grenze zwischen Deutschland und Frankreich und Dänemark, aber die gibt es nicht. Und dieses Denken, das ist inzwischen meine Überzeugung geworden, bestimmt unser Handeln. Was wir tun, Kriege zum Beispiel, aber die gibt es nicht. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass wirklich jeder mal da oben hin sollte, um das selber zu sehen. Nämlich das Erzählen darüber, wie wir es jetzt machen, das bringt überhaupt nichts. Man muss es wirklich selber sehen und dann bleibt es hängen.
Man müsste also alle Entscheider einmal ins All fliegen, aber das ist ein bisschen teuer.
Das wäre ein bisschen teuer, aber höchst effektiv.
Und wahrscheinlich doch günstiger, wenn man es mal bedenkt, als all die Kriege.
Langfristig wäre das günstiger, das ist richtig. Ja, das ist wahr.
Was ist denn, wenn es um den Mond geht, inzwischen technisch möglich, im Gegensatz zu den Apollo-Missionen damals?
Eigentlich können wir nicht mehr als die Apollo-Mission damals. Wir haben zwar die bessere Elektronik, haben vielleicht auch ein bisschen bessere Materialien, aber im Prinzip können wir nicht mehr. Also das würde nicht stimmen, wenn ich da was anderes sagen würde. Selbst die Antriebe sind nicht besser als die von damals. Wir haben immer noch die chemischen Antriebe, da gibt es nicht wesentlich Besseres. Aber die Zuverlässigkeit, die nimmt schon zu. Also wir haben heute in der Elektronik überhaupt die ganze Software, die ist schon zuverlässiger. Was nicht heißt, dass damit die Landung auch zuverlässiger wird, weil man spart dann wieder meist an anderen Ecken, damit die Mission günstiger wird. Also die Amerikaner haben schon damals eine tolle Technik und eine tolle Landung auf dem Mond hingelegt. Das muss man denen schon lassen.
Aber das wundert einen ja schon, wenn Sie sagen, wir können nicht mehr. Wie kommt das, dass wir nicht mehr können? Wir machen doch so viel.
Ja, wir machen viel, aber schauen Sie, nehmen wir doch mal unseren Rechner. Na, dann kommt Microsoft mit Windows und gerade heute, ich sitze hier vor dem Rechner, wieder ein Abschuss. Irgendwas funktioniert nicht. Jetzt stellen Sie sich mal vor, das würde Ihnen bei der Landung auf dem Mond passieren, so ein Bluescreen, oder fragen Sie einen Administrator, wenn das Problem nochmal auftritt. Das darf nicht auftreten. Und das hatten die Amerikaner damals schon im Griff. Da haben die damals wirklich sehr großen Wert drauf gelegt. Also, das alles ganz genau funktionieren muss. Deswegen haben sie auch gar nicht so ganz tolle Rechner benutzt, sondern relativ einfache, nur um sicher zu sein, dass es wirklich funktioniert. Heute würde man ein Smartphone als Rechner einbauen und das Ding würde abstürzen. Und deswegen ist übrigens auch meine Prognose, dass von den vielen Flügen, die jetzt zum Mond gehen, in privatunternehmerischer Absicht gar nicht so viele tatsächlich auf dem Mond landen werden, weil viele abstürzen werden. Die haben das nicht im Griff.
Man wundert sich ja überhaupt, dass jetzt wieder so viel Aktivität Richtung Mond herrscht auf der Erde.
Ja.
Wie kommt das?
Das geht zurück vor ein paar Jahrzehnten. Eigentlich gab es die Idee von Google, einen Preis auszuschreiben. Den haben sie dann auch gemacht, Google X Prize. Die haben gesagt, der erste Unternehmer, also privatwirtschaftlich, der auf dem Mond landet und dann nochmal einen Hopser vielleicht von 500 Meter macht, der kriegt 30 Millionen Dollar. Und damals gab es dann viele kleine Unternehmen, die haben sich dann zusammengetan, übrigens auch in Deutschland, ein Unternehmen, PT Scientist in Berlin, und die haben jetzt versucht, also wirklich jetzt einen Flug zum Mond hinzubekommen. Haben es allerdings nicht in der Zeit geschafft, wie der Google X Prize es vorgab, und deswegen wurde der Prize geschlossen, Mitte letzten Jahres, also 2018, und keiner hat ihn gewonnen. Aber diese Firmen haben dann gesagt, naja, also jetzt haben wir angefangen zu bauen, wir sind fast soweit, jetzt fliegen wir auch los. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, da draußen gibt es viele, viele kleine Unternehmen, die kurz davor sind zu fliegen. Und dieses israelische Unternehmen, was heute geflogen ist, ist eins davon. Und deswegen wird es auch nicht das erste sein und das letzte, sondern da kommen noch einige dahinter. Und die werden alle zum Mond fliegen. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, nicht alle werden es zum Mond schaffen.
Aber was bedeutet das insgesamt für die Raumfahrt, dass jetzt ein privates Unternehmen so eine Mission gestartet hat?
Und jetzt kommt der ganz knackige Punkt. Es geht nicht darum, dass wir was besser machen können. Es geht darum, dass viele heute mit der Elektronik, die wir haben, und den Materialien so etwas Ähnliches machen können. Zwar mit vielleicht etwas geringerer Zuverlässigkeit, aber zu einem Faktor des Preises, der etwa 10-mal niedriger liegt als früher oder vielleicht sogar 100-mal. Also konkret, die Mission damals der Amerikaner zum Mars war allerdings auch eine bemannte Mission, hat
zum
ungefähr
Mond.
100 Milliarden.
Zum Mond. Sie haben gerade zum Mond gesagt.
Zum Mond, ja. Zum Mond hat etwa 100 Milliarden gekostet. Nehmen wir an, es wäre eine unbemannte gewesen, hätten wir immer noch 2-3 Milliarden hinlegen müssen. Und diese Mission dieser Israelis hat insgesamt 95 Millionen gekostet. Das ist eine ganz andere Größenordnung. Also darin liegt wirklich der Fortschritt.
Wenn Sie noch mal die Möglichkeit hätten, zum Mond zu fliegen, was würde Sie besonders interessieren?
Jetzt werden Sie staunen, was mich wirklich interessieren würde. Das ist genau das, was damals auch die Apollo-Astronauten wirklich beeindruckt hat. Einfach um den Mond zu fliegen und mit eigenen Augen zu sehen, wie dann die Erde hinter dem Mond aufgeht. Diesen Anblick, den würde ich gerne mal mit eigenen Augen sehen.
Vielleicht werden das Generationen nach uns machen können, wenn der Run auf den Mond so weitergeht. Der besondere Blick auf den Mond und auf die Erde von Professor Ulrich Walter. Schon 1865 ist das Buch Von der Erde zum Mond des französischen Autors Jules Verne erschienen. 4 Jahre später dann die Fortsetzung Reise um den Mond. Erstaunlich, wie nah die Vorstellungen von Jules Verne dem kommen, was wir heute wissen und können. Allerdings sind die 3 Astronauten Arden, Nickel und Barbicane im Roman nicht mit einer Rakete ins All geflogen, sondern mit einer Kanone.
Arden und Nickel schrien laut vor Freude. Denn die Dunkelheit bewies tatsächlich, dass die Mondfahrer den Erdball verlassen hatten. Wären sie noch im Bereich der Erde gewesen, hätten sie die vom Mond beschienene Oberfläche sehen müssen. »Wenn wir den Mond sehen wollen, müssen wir an die andere Luke gehen«, sagte Barbicane. Aber gerade als Barbicane die geöffnete Luke verlassen wollte, wurde seine Aufmerksamkeit durch einen glänzenden Gegenstand angezogen, der rasch näher kam. Eine enorme Scheibe, deren Ausmaß sich nicht schätzen ließ. Sie erschien wie ein kleiner Mond, denn die der Erde zugekehrte Seite leuchtete hell auf. Der kleine Körper bewegte sich erstaunlich schnell auf seiner Bahn um die Erde, die den Kurs des Projektils kreuzte. Wie alle Himmelskörper rotierte er auch um die eigene Achse. »Mon Dieu«, rief Arden, »gleich kracht's!« Die Mondfahrer sprangen instinktiv zurück, aber ihre Erstarrung löste sich schon nach wenigen Sekunden. Der Körper zischte ein paar hundert Meter entfernt am Projektil vorbei und verschwand im nachtschwarzen Raum. Barbicane fing an, die Bodenluke freizumachen, durch die man die Erde sehen musste. Vom Projektil aus gesehen trat die Erde in ihre letzte, die Achtelphase, die vor dem dunklen Hintergrund eine feine Sichel zog. Dieser Schimmer, von der Erdatmosphäre bläulich gefärbt, war fahler als das Mondlicht. Die Erdsichel erschien wie ein riesiger, am Himmel gespannter Bogen, an dessen Innenseite vor allem Gebirge als helle Punkte zu erkennen waren. Alle diese Beobachtungen gaben den 3 Freunden ein merkwürdiges Gefühl. Zum ersten Mal hatten sie den verschwindenden Erdball als untergeordneten Stern im Sonnensystem sehen gelernt, der für die großen Planeten nur ein auf- oder untergehender Morgen- oder Abendstern ist.
Dark Side of the Moon, so heißt nicht nur das erfolgreichste Album der Rockgruppe Pink Floyd. Die dunkle Seite, die wir normalerweise eben nie zu Gesicht bekommen von der Erde aus, die treibt die Neugierde besonders an. Und deshalb ist es ein Meilenstein in der Raumfahrt, was den Chinesen kürzlich gelungen ist. Anfang Januar ist erstmals eine Sonde auf der erdabgewandten Seite des Mondes gelandet, der chinesische Roboter Chang'e 4. China ist damit die erste Nation, die es geschafft hat, auf der Rückseite des Mondes zu landen. Nun fährt auf dieser erdabgewandten Seite ein Roboterfahrzeug herum und schickt Bilder zur Erde. Das ist eine ganz besondere Herausforderung, denn von dieser Seite des Mondes aus kann man nicht so einfach zur Erde funken. Deshalb hat China extra einen Satelliten in die Umlaufbahn des Mondes geschossen, der quasi als Brücke dient, um Signale und Bilder zur Erde zu bringen. Gefeiert wird das in China jetzt immer noch.
Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping scheint die halbe chinesische Weltraumbehörde eingeladen zu haben. Hunderte Menschen stehen auf einer Tribüne in der großen Halle des Volkes in Peking. Fast zwei Monate nach der erfolgreichen Mondlandung einer chinesischen Raumsonde Anfang Januar spricht Chinas Staatspräsident noch einmal zum Team der Weltraummission Chang'e 4. Durch ihre herausragenden Leistungen haben sie den Gipfel der Wissenschaft und Technologie bestiegen. Wie sie die Geheimnisse unseres Universums erforschen, das gilt als Vorbild für unsere ganze Partei, unsere Streitkräfte und die Menschen aller ethnischen Gruppen in China. Wir streben in eine neue Ära und beginnen eine neue Reise. Unser Land und alle Menschen danken Ihnen. Die neue Reise hat China hinter den Mond geführt. Am 3. Januar war die Raumsonde Chang'e 4 sicher auf der Rückseite des Mondes gelandet. Keiner Nation war das zuvor gelungen. Neuland für die Mondforschung. Wu Weiren ist Chefingenieur des chinesischen Mondprogramms. Wenn unsere Erkundungen des Mondes erfolgreich sind und wir noch mehr erreichen können, dann wird dieser Erfolg auch der Menschheit nutzen. Es ist auch ein großer Schritt nach vorn für unsere Weltraumerkundungen. Wir werden nicht aufhören, den Mond zu erforschen. Im Gegenteil, wir werden weitermachen mit noch mehr Hingabe und längerfristigen Plänen. China musste zuvor in seinen Mondmissionen auch Rückschläge einstecken. 2013 gab es ein ähnliches Projekt, die Vorgängermission Chang'e 3. Der Roboter blieb damals nach 100 Metern stecken, vermutlich lahmgelegt durch den extrem feinen Mondstaub. Jetzt, fast 6 Jahre später, verläuft die Mission deutlich erfolgreicher. China verfolgt seit Jahren ein ehrgeiziges Weltraumprogramm. Schon im Jahr 2022 soll eine dauerhafte chinesische Raumstation in Betrieb gehen. Wenn die internationale Raumstation ISS spätestens im Jahr 2028 aufgegeben wird, könnte China dann das einzige Land mit einem dauerhaften Außenposten im All sein. Die Raumfahrt, für Staats- und Parteichef Xi Jinping ein Baustein, um China zu einer Weltmacht zu formen. Ich hoffe, dass alle aus Wissenschaft, Technologie und Weltraumforschung die Erfolgswelle der Chang'e 4-Mission nutzen können, um die Ziele der chinesischen Mondmission zu erreichen und die internationale Luft- und Raumfahrt voranzubringen. Wir wollen mehr chinesisches Wissen, chinesische Lösungen und chinesische Stärke einbringen, um den Weltraum in einer gemeinsamen Zukunft der Menschheit friedlich zu nutzen. Neben dem Projekt der eigenen Raumstation soll bis 2030 der erste Chinese auf dem Mond landen. Bis 2050 ist ein bemannter Flug zum Mars geplant. Darüber hinaus soll eine eigene Trägerrakete entwickelt werden, um der US-Raumfahrtbehörde NASA und dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX Konkurrenz zu machen. China will auch im Weltall an die Weltspitze.
Axel Dorloff über Chinas Weltraum-Ehrgeiz. Die Chinesen sind hinter Mond und damit eben nicht mehr hinter Mond in der Raumfahrt. Space Race Reloaded, der Mond ist wieder in HR2 Kultur der Tag. Die Israelis haben quasi Huckepack mit einer amerikanischen Rakete ihre Sonde auf den Weg zum Mond gebracht. Den Chinesen ist im Januar eine Landung auf der Rückseite des Mondes geglückt. Was ist eigentlich mit den Europäern? Paolo Ferri ist Bereichsleiter des ESA-Missionsbetriebs. ESA ist die Abkürzung für European Space Agency. Herr Ferri, was plant man bei der ESA?
Also zuerst ist die ESA schon sehr engagiert mit anderen Weltraumagenturen auf den Mondprogrammen, die sie schon haben. Wir haben die China erwähnt. Wir unterstützen das chinesische Programm mit unseren Bodenstationen. Das ist die Antenne, die die Kommunikation mit den Satelliten ermöglichen. Und wir haben das von Anfang an gemacht und wir werden sogar also die nächste Mission Ende des Jahres unterstützen, Chang'e 5. Wir arbeiten zusammen mit den Russen. Die haben auch ein Mondprogramm mit im Moment 3 Missionen geplant für die erste Hälfte des nächsten Jahrzehnten. Und da gibt es auch operationelle Unterstützung durch die Bodenstationen, aber auch Kooperationen mit Systemen an Bord, also verschiedene Systeme, die von der ESA und von unserer europäischen Industrie gebaut werden. Und natürlich mit der NASA. Mit der NASA ist schon diesen Arbeitspferd zusammengebaut, das heißt diese Kapsel Orion, wo die ESA den Service Module baut. Ich habe das Arbeitspferd genannt, weil das wird natürlich sehr wichtig sein für die zukünftige Mond-Exploration. Und es gibt auch andere Ideen, die die ESA plant für diese Konferenz der 22 Mitgliedstaaten am Ende des Jahres, Ende November, vorzustellen, damit vielleicht wir dann diese Programme genehmigt kriegen und das Geld für die Implementierung haben.
Aha, also da sitzt man immer zusammen und berät, was ist besonders dringlich und was kann auf den Weg gebracht werden?
Genau, das passiert alle 3 Jahre. Es war schon geplant für November 19. Und natürlich der Mond wird natürlich mit den anderen Programmen auch ein wichtiges Gesprächspunkt. Und mal sehen, was da kommt.
Also es gibt viel Zusammenarbeit mit den Nationen, den verschiedenen. Ulrich Walter hat uns vorhin schon geschildert, dass der Blick auf die Erde vom All aus den Astronauten zeigt, dass die Grenzziehungen, die wir hier so vornehmen, von oben gesehen eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben. Jetzt hören wir heute von stolzen Israelis, die jetzt auch eine Sonde auf den Weg gebracht haben. Wie viel Konkurrenz gibt's denn über die Vorherrschaft im All?
Also in dem Bereich Wissenschaft und Exploration würde ich sagen, die Kooperation ist stärker als die Konkurrenz. Also besonders bei den zwischen den Weltraumagenturen ist Kooperation absolut unverzichtbar. Ja, man könnte keine großen Programme zusammenbauen in volle Isolierung. Man braucht die Kooperation für den Mond, für den Mars, für die Exploration insgesamt. Die Raumstation, die ISS, ist ein großes Beispiel von dieser Kooperation. Konkurrenz gibt es mehr natürlich auf industrieller Ebene. Ja, die Raumfahrtindustrie ist sehr wichtig, Hochtechnologie und auch viel Geld im Spiel. Und auf dieser Ebene, die Konkurrenz ist natürlich stark.
Aber so ein Projekt wie die ISS kann man gar nicht als einzelne Nation stemmen. Und das wird natürlich auch für vieles, was auf dem Mond geplant ist, genauso sein. Wie weit ist man denn mit den Überlegungen, ein Monddorf einzurichten?
Also Monddorf ist mehr ein Konzept als wirklich ein Dorf, wie man das denken könnte. Also die Idee ist, wenn verschiedene Agenturen und auch kommerzielle Organisationen, könnte sogar sein, zusammen eine Infrastruktur auf dem Mond bauen oder anfangen, eine Infrastruktur zu bauen, Telekommunikationen und auch, sagen wir, auch permanente Lebensmöglichkeiten, dann kann man vielleicht neue Ideen für die Nutzung des Mondes so praktisch stimulieren. Also man hat schon viele Ideen. Der Mond ist nicht nur wissenschaftlich per se sehr interessant, aber auch ein Ort zum Beispiel für fantastische Astronomie-Instrumente, die können ungestört ins All blicken, besser als auf einem Satelliten. Es gibt Leute, die denken, man kann Bergbau auf dem Mond machen. Ich habe andere Ideen gehört. Also viele haben Ideen, aber ohne eine Anfangsinfrastruktur sind alle diese Projekte ja sehr schwer zu realisieren.
Nun kann man sich die Bilder der dunklen Seite des Mondes auch anschauen. Die Chinesen schicken ja über ihren Roboter Bilder. Als Laie sieht man da die übliche Mondwüste. Was sehen Sie?
Ja, also es ist interessant, dass, ja, natürlich, ich bin auch nicht so ein Experte des Mondes, aber man weiß schon, der Mond ist gravitationell angekoppelt auf die Erde. Also wir sehen immer nur eine Seite und man hat auch gesehen, zum Beispiel auf dieser Seite sind mehr die Meere, die berühmte Mondmeere, Ozeane, sind keine Meere oder Ozeane, aber die zeigen eine sehr starke vulkanische Aktivität. Auf der anderen Seite ist viel weniger. Also das heißt, der Mond ist wahrscheinlich durch die Nähe der Erde und diese starke Schwerkraft der Erde auch nicht so, sagen wir, uniform, ja, von den zwei Seiten. Es ist sehr interessant, wissenschaftlich die zwei Seiten zu untersuchen. Zweitens, die Seite, die nicht zur Erde zeigt, könnte interessant sein, wie ich schon erwähnt habe, für die Astronomie. Wenn man immer im Schatten des Mondes bleibt, ja, es ist nicht Schatten, nicht immer Schatten, die Sonne kommt, aber man sieht die Erde nie. Man kriegt zum Beispiel keine elektromagnetischen Störungen von der Erde. Also da könnte man ein ideelles Ort für die Radioastronomie zum Beispiel bauen.
Man bekommt auf jeden Fall einen neuen Blickwinkel. Die ESA arbeitet mit allen Nationen zusammen im Weltraum, sagt Paolo Ferri, Bereichsleiter des ESA-Missionsbetriebes. Auf die internationale Raumstation hoch bringt ein Versorgungsschiff alle paar Monate frisches Obst, Wasser und abgepackte Mahlzeiten, die sich die Raumfahrer zum Teil sogar vorbestellen können, je nach Geschmack. Die Auswahl ist gar nicht so schlecht. Alexander Gerst zum Beispiel hatte sich Heimatliches ausgesucht. Käsespätzle mit Speck, Maultaschen mit Spinat und Linsen mit Spätzle. Die normale ISS-Speisekarte bietet rund 100 Auswahlmöglichkeiten. Dabei müssen die Köche natürlich ein paar Regeln beachten. Das Essen darf zum Beispiel nicht krümeln, weil die Krümel in der Schwerelosigkeit kaum einzufangen sind. Und das Essen muss lange haltbar sein. Über die Probleme, die die Schwerelosigkeit auch beim Essen und Trinken mit sich bringt, hat sich Jules Verne in seinem Roman Reise um den Mond noch keine Gedanken gemacht. Bei Jules Verne gibt's französische Küche.
Das Frühstück begann mit exquisiter Bouillon aus Liebigs Fleischextrakt, der aus bestem argentinischem Rindfleisch hergestellt wird. Danach wurde hydraulisch komprimiertes Beefsteak gereicht. Zart und saftig, wie im Café Anglais in Paris. Auf das Fleisch folgte konserviertes Gemüse und zum Abschluss gab es Tee nach Blättern erster Wahl, die der russische Zar den Mondfahrern dediziert hatte. Im Vorratsfach fand Arnaud zufällig eine Flasche Nuit. Man leerte sie zur Einweihung der Reisestrecke Erde-Mond. Und als sie so die Gläser schwangen, schien auch plötzlich die Sonne, welche dieses köstliche Produkt aus den Weinbergen der Bourgogne hatte reifen lassen, ins Innere des Projektils. Die Mondfahrer waren aus dem Schattenkegel, den der Erdball wirft, heraus. Die Kabine war tatsächlich nicht nur hell, sondern auch wärmer geworden, als sei der Winter plötzlich in Hochsommer übergegangen. Von oben strahlte der Mond und von unten die Sonne. »Hätten wir einen Blumentopf voll Erde hier, dann könnten wir in 24 Stunden schon Erbsen ziehen«, rief Ardon. Auch für den Luftvorrat im Projektil war gut gesorgt. Der Sauerstoffapparat konnte 2 Monate lang mit chlorsaurem Kali arbeiten. Auch die Gasmenge, womit der Apparat geheizt wurde, hatte man einkalkuliert. Er arbeitete automatisch und brauchte keine Wartung. Wie Barbicane befriedigt feststellte, hatten auch seine starken Raketen und Feuerwerke nichts abbekommen. Sie sollten den Sturz des Projektils bremsen, sobald es in das schwere Feld des Mondes eingetaucht war. Da die Fallgeschwindigkeit dort oben 6-mal geringer war als auf der Erde, genügten diese verhältnismäßig kleinen Raketen vollauf.
Reise um den Mond. Wir schauen mal hoch zum Mars. Tägliche Wetterberichte vom Mars, die gibt es jetzt schon. Die NASA-Mars-Sonde InSight liefert die Daten vom roten Planeten. Die jüngsten Messungen liefern Werte zwischen minus 95 und minus 17 Grad. Was künftige Marsbewohner tun werden, um sich gegen die Kälte zu wappnen, daran tüfteln die Forscher noch. Erstmal muss überhaupt ein Team gefunden werden, das bereit ist, dorthin zu fliegen und das vor allem auch geeignet ist, die Herausforderungen zu meistern. Bewerber gibt es genug. Astronaut, das ist für viele ein Traumberuf. Aber bei einer Mars-Mission werden die Charaktereigenschaften der Teilnehmer noch wichtiger als die fachliche Qualifikation. Kein Scherz, so ein Team braucht einen Clown.
Über eines muss man überhaupt nicht reden. Die Crew, die zum Mars fliegt, gehört zu den Top-Astronauten, Top-Wissenschaftlern, Top-Ingenieuren. Das aber, so die NASA, ist überhaupt gar keine Garantie für Erfolg.
We're talking about a 3-year trip without any exit strategy for the team of 4 to 6 people that might come from different cultures, different nationalities.
Wir reden über eine 3-jährige Mission von 4 bis 6 Leuten ohne Notausgang. Und die kommen aus unterschiedlichen Kulturen und Nationen. So der Verhaltensforscher Noshir Contractor. Die NASA braucht ein Team, braucht Menschen, die so ausgesucht sind, dass sie sich gegenseitig ergänzen, gegenseitig anspornen, gegenseitig stützen. Die Kommunikationswissenschaftlerin Leslie DeChurch.
One, they need to make decisions.
Sie müssen Entscheidungen treffen, sie müssen Aufgaben erfüllen können, drittens verhandeln und Konflikte lösen und viertens auch neue Ideen und Lösungen entwickeln. Verhaltensstudien gehören deshalb zu den wichtigsten Vorbereitungen für die Mars-Missionen, die vielleicht Ende des nächsten Jahrzehnts stattfinden sollen. Freiwillige leben zwischen 30 und 120 Tagen in NASA-Labors eingesperrt. Simuliert wird, was unterwegs passieren könnte. Zum Beispiel, dass es nach einiger Zeit viele Minuten dauert, bis auf einen Funkspruch eine Antwort kommt. Und am Anfang geht immer alles gut, aber dann?
Around days 30 to 34, that's the teamwork danger zone.
Die Tage 31 bis 34 sind echte Gefahrenzonen für das Team. Und mit der Zeit wird es immer schwieriger. Zusammenhalt droht immer wieder zu zerfallen, wenn die falschen Menschen zusammen sind. Und da kommt ins Spiel, welche Charaktere man für das Team auswählt. Jeffrey Johnson, Professor für Anthropologie an der Universität von Florida, hat mehrere Jahre Teams in Forschungsstationen in der Antarktis untersucht. Da entstehen viele informelle Rollen. Einige bringen gute Führungsqualitäten mit oder andere Organisationstalent. Und genau diese informellen Rollen entscheiden, ob ein Team funktioniert. Und da braucht es zum Beispiel auch Leute, die Geschichten erzählen. Die muss man bewusst suchen.
Und you'll notice that the clown is the most central figure in the group.
Und man stellt fest, dass der Clown die zentrale Figur in der Gruppe ist. Die Leute sind für Jahre unterwegs, sind auf sich angewiesen. Die Bodenkontrolle kann meist nicht mehr eingreifen. Das müssen wir vorher, sagt Noshir Contractor. Er entwickelt Computerprogramme, in die die Persönlichkeitsmerkmale eingespeichert sind, die Gespräche, Funksprüche und alles Verhalten analysieren. Und dann kann die NASA immer dann, wenn Gefahr droht, Verhaltensanweisungen geben. Getestet wurden diese Programme übrigens anhand der Astronauten von Skylab 4 1973. Diese Astronauten hatten kurz vor Weihnachten gestreikt, obwohl die NASA das nicht gern so nennt. Zu viel Arbeit, zu schlechtes Essen, Streit mit der Bodenstation. Und da haben sie einfach die Funkgeräte abgeschaltet. Und gibt man deren Daten ein, dann sagt der Computer genau dieses Verhalten voraus. Und, so sagen die Wissenschaftler, in guter Tradition der NASA sollen die Erkenntnisse aus der Raumfahrt auf der Erde nützlich werden. Ihre Erkenntnisse, wie man erfolgreiche Teams zusammenstellt und zusammenhält, wie man Verhalten vorhersagt, sollen irgendwann auch hier unten zu bekommen sein.
Arthur Landwehr über die Schwierigkeiten, ein Team für die Mars-Mission zusammenzustellen. Zurück zum Mond, denn der ist wieder in. Schon im ersten Astronautenteam, zu dem auch Ulrich Walter gehörte, von dem wir ja vorhin gehört haben, dass er so gerne den Mond umrunden würde, um den Erdaufgang zu sehen. Schon in diesem ersten Team waren Frauen. Aber geflogen sind dann immer Männer. Bei der NASA gibt es längst Frauen, die ins All fliegen. Es waren auch schon einige auf der ISS, zum Beispiel zuletzt Serena Onan-Chancellor zusammen mit Alexander Gerst. Die Luft- und Raumfahrtingenieurin Claudia Kessler setzt sich dafür ein, dass auch deutsche Astronautinnen ins All kommen mit ihrer Initiative Astronautin. Hallo Frau Kessler.
Hallo.
Warum ist das so wichtig, dass Frauen ins All fliegen?
Ja, also erstmal ist es natürlich heutzutage einfach im Zeichen der Gleichberechtigung sollte es eigentlich Standard sein, dass Männer und Frauen ins All fliegen. Wir haben ja gerade gehört, bei Mars-Missionen müssen die Besten eingesetzt werden und auch am besten zusammengesetzt. Und man weiß ja inzwischen doch, dass gemischte Teams am besten funktionieren. Und dafür braucht man natürlich auch mehr Frauen im All.
Nun sagen viele, naja, ist doch ganz klar, dass mehr Männer ins All fliegen, denn es sind auch mehr Männer, die sich dafür bewerben.
Ja gut, das ist natürlich so, dass man da in so einer Henne-Ei-Situation ist, denn man weiß ja, man braucht Rollenmodelle, um Frauen und Mädchen dafür zu begeistern, in technische Jobs zu gehen, sich für Technik zu interessieren, Astronautin zu werden. Dafür brauchen sie Vorbilder, die ihnen zeigen, dass sie sowas können, dass sowas möglich ist, dass auch solche Träume möglich sind und realisierbar sind. Und um diese Vorbilder zu schaffen, muss man natürlich solche organischen Vorgänge aufbrechen.
Und da kommen Sie jetzt mit Ihrer Initiative Astronautin ins Spiel. Was machen Sie da genau?
Ja, wir haben uns zum Ziel gesetzt, endlich die erste deutsche Frau ins All zu bringen, denn Deutschland ist eine der wenigen Nationen, die noch keine Frau im All hatten, obwohl sie sehr viele Astronauten haben. Deutschland hat ja insgesamt 11 Männer ins All geflogen, das ist mehr als jedes andere europäische Land. Aber im Vergleich zu Frankreich, Italien oder England eben noch keine Frau. Und das wollen wir ändern.
Und wie gehen Sie das an?
Ja, wir haben vor 2 Jahren schon eine Auswahl gestartet, haben die erste deutsche Astronautin, 2 Astronautinnen ausgewählt, 2 Kandidatinnen, die jetzt im Training sind. Damals hatten wir über 400 Bewerbungen, das war sensationell, ganz tolle Frauen, Ingenieurinnen, Wissenschaftlerinnen, Pilotinnen. Und in einem ein Jahr dauernden Auswahlprozess haben wir eben die beiden ausgewählt, Herr Professor Walzer war damals Chair der Auswahlkommission. Mhm. Und die trainieren jetzt und wir arbeiten daran, dass eine von den beiden 2020 zur ISS fliegen wird und dort wissenschaftliche Forschung betreiben wird.
Das heißt, Sie haben da auch eine eigene wissenschaftliche Agenda für die Frau, die ins All fliegen soll.
Genau. Wir wollen in erster Linie den weiblichen Körper untersuchen im All, denn auch darüber gibt es im Augenblick sehr wenig Daten. In Deutschland gar keine. Deutsche Wissenschaftler, zum Beispiel von der Charité in Berlin, die Mediziner, haben keinen Zugang zu den Daten aus dem Ausland. Diese medizinischen Daten sind immer sehr privat und werden nicht groß veröffentlicht. Und deswegen sind natürlich gerade deutsche Wissenschaftler sehr stark daran interessiert. Und der Körper der Frau verhält sich nicht nur am Boden, sondern auch in der Schwerelosigkeit in vielen Dingen anders als der des Mannes. Das fängt an bei Hormonen, geht aber dann auch über das Herz-Kreislauf-System, das Gleichgewichtsorgan. Osteoporose ist ein großes Thema, was man im All hervorragend untersuchen kann, mhm. was bei Frauen sehr anders abläuft als bei Männern. Aber auch die Augen zum Beispiel hat man herausgefunden, dass also durchaus anders aufgebaut sind bei Frauen als bei Männern. Aha, das ist ja auch anders verändern. Und all das sind eben auch Erkenntnisse, die direkt Rückschlüsse auf die Medizin am Boden zulassen. Da geht es also nicht nur darum zu forschen, wie verhält sich der Körper der Frau, wenn wir irgendwann zum Mars oder zum Mond fliegen, sondern es geht wirklich um Anwendung in der Krankheitstherapie am Boden dann.
Also ganz wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse, die Sie sich da versprechen. Aber was ja schon erstaunt, auch nach dem, was wir gehört haben, zum Beispiel von der ESA, ist, dass es da so wenig Austausch der Daten gibt, was jetzt gerade die Frauen betrifft, denn es sind ja Frauen schon im All gewesen. Warum wird dann nicht besser miteinander kommuniziert?
Ja, also ich denke, das ist jetzt weniger frauenspezifisch, sondern es ist tatsächlich so, dass eben gerade medizinische Daten sehr strengen Datenschutzrichtlinien unterliegen. Und da natürlich immer erstmal der Mensch selber die Hoheit drüber hat und dann nur die Wissenschaftler, die wirklich da ganz nahe dran sind.
Nun ist Ihre Initiative ja auch eine Privatinitiative. Welche Vor- und Nachteile hat das?
Ja, genau. Also wir waren ja heute schon ganz stolz, dass Israel das geschafft hat, auch mit einer Privatinitiative jetzt zum Mond zu fliegen. Das ist ein großer Vorreiter für uns, ein großes Vorbild auch. Die Vorteile der Privatinitiative sind natürlich, dass wir es mit minimalen Kosten bisher geschafft haben, so weit zu kommen bis ins Training der Astronautinnen, dass wir sehr schnell und sehr flexibel reagieren können. Und der Nachteil ist, dass es uns noch an finanziellen Mitteln mangelt, um wirklich ins All zu kommen. Da hoffen wir auf Unterstützung der Regierung, aber auch auf Investoren, Sponsoren, strategische Partner, die erkennen, welchen Mehrwert wir mit dem Thema Astronautin bringen und die dann auch finanziell bei uns einsteigen.
Wie viel Geld fehlt Ihnen denn noch?
Ja, so Raumfahrtmissionen sind ja jetzt nicht gerade günstig. Die liegen immer im zweistelligen Millionenbereich, egal was Sie machen wollen, oft auch im dreistelligen. Und wir liegen bei ungefähr 50 Millionen, was unser Ticket ins All kosten wird. Das ist für so eine astronautische Mission sehr günstig. Aber natürlich trotzdem eine große Zahl.
Das heißt, da müssen Sie noch viele davon überzeugen, dass es sich lohnt, da mit ins Boot zu gehen. Ganz herzlichen Dank, Claudia Kessler, die sich einsetzt für die erste deutsche Astronautin im All. Eine Reise ins All ist und bleibt eine gefährliche Sache. Die größte Katastrophe bisher war die Explosion der Raumfähre Challenger, nur 73 Sekunden nach dem Start. Das war vor 33 Jahren am 28. Januar 1986. Alle 7 Astronauten kamen ums Leben. Und 17 Jahre später verglühte dann die Raumfähre Columbia beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre und wieder starben 7 Astronauten. Bei Jules Verne gibt es natürlich auch gefährliche Momente.
Ein Körper von riesigen Ausmaßen erschien plötzlich mitten im Dunkeln und hob sich so hell vom Hintergrund des Himmels ab, dass die Mondfahrer die Augen schließen mussten, um nicht geblendet zu werden. Fahles Licht strahlte in die Kabine und die Gesichter der Insassen erschienen so bleich und gespenstisch, als habe man Kochsalz in eine Spirituslampe geschüttet. »Habt ihr abscheuliche Fratzen«, rief Ardon, »was ist das für ein Gespenstermond?« »Ein gewöhnlicher Bolid«, antwortete Barbicane. Aus dem Tempo, in dem sich die Erscheinung vergrößerte, schloss er auf eine Geschwindigkeit von 2000 Metern pro Sekunde, also 120 Kilometern pro Minute. Und das Schrecklichste? Seine Bahn musste sich genau mit dem Kurs des Projektils kreuzen. In wenigen Minuten stand die Kollision bevor. Ihr Untergang war unausweichlich. Seit dem Auftauchen des Boliden vor 2 Minuten hatten sich in den Mondfahrern Jahrhunderte voller Angst gesammelt und sie nahm immer noch zu. Je näher das Sternengeschoss kam, desto heller glühte es auf. Genau im Augenblick des erwarteten Zusammenpralls, als der ganze Himmel zu brennen schien, barst der Bolid wie eine Mörsergranate, aber völlig lautlos. Ein ungeheurer, feuer- und funkenspeiernder Krater hatte sich vor ihren Augen aufgetan. Myriaden kleinster brennender Splitter erhellten den Raum taghell und fuhren wie Leuchtspurgeschosse durcheinander. Auch dieses Schauspiel ging ohne jedes Geräusch vor sich. Ein barockes Feuerwerk aus gelben, roten, grünen und grauen Lichtbahnen. Sekundenlang ging ein Meteoritenhagel auf die Kapsel nieder, doch im Nu waren die Leuchtpartikel zerstoben und der Lichtspuk vorbei.
Jules Verne und wie er sich das All vorstellte. Wir erleben gerade einen neuen Ansturm auf den Mond, 50 Jahre nachdem der erste Mensch den Mond betreten hat. Und dabei ist der Mond nicht mehr das einzige Ziel. Längst richten sich die Pläne ja auf den Mars. Aber noch bleibt die Mondlandung mit Armstrongs kleinem Sprung aus der Kapsel ein unglaublicher Moment, den damals Millionen Menschen verfolgt haben. Holger Senzel erinnert uns an den ersten Wettlauf zum Mond.
Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. 500 Millionen Fernsehzuschauer sahen Neil Armstrongs Hüpfer von der untersten Leitersprosse der Mondlandefähre Eagle in den weichen Staub des Erdtrabanten. Und während Millionen Menschen in aller Welt jubelten, als das Sternenbanner ins Mondgestein gepflanzt wurde, schmollte der Kommentator des DDR-Fernsehens sauertöpfisch.
Warum wird die technische Großtat zur politischen Schluckimpfung gemacht? Warum wird versucht, den teuren Mondstaub in die Augen der Hungernden und Weinenden zu blasen? Und die Bürgerrechtsbewegung zieht mit schwarzen Fahnen durch die Städte und die Polizei schlägt munter drein. Wie gut, dass da so viele am Fernsehapparat sitzen und nicht hinausschauen auf die Straßen.
Tatsächlich war die Mondlandung Psychotherapie für eine ganze Nation. Die Begeisterung ließ einen Moment lang die aktuellen Probleme der USA vergessen. Die Rassenunruhen, die steigende Drogensucht, den wachsenden Widerstand gegen Vietnam. Zugleich erlöste Neil Armstrongs kleiner Schritt die Amerikaner von einem Trauma. Der Angst vor der Vorherrschaft der Russen im Weltall. Der Grundstein für Apollo wurde bereits 1957 gelegt, mitten im Kalten Krieg. Die Funksignale des ersten Satelliten, des russischen Sputnik, verletzten die USA tief in ihrem nationalen Stolz. Und es waren auch die Sowjets, die 4 Jahre später den ersten Menschen in den Weltraum schickten.
Und unter dem Jubel der Moskauer, meine Hörer, verlässt Juri Gagarin allein die Maschine. Beifall für den Helden des Tages, Juri Gagarin.
Die Sowjets hatten eindeutig die Nase vorn bei der Eroberung des Weltraums und ihr Vorsprung schien über Jahre kaum noch einholbar. Deshalb versprach US-Präsident Kennedy am 25. Mai 1961, noch bevor dieses Jahrzehnt zu Ende geht, werden wir einen Amerikaner zum Mond schicken und wohlbehalten zur Erde zurückbringen.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Der Kalte Krieg war der Motor des größten amerikanischen Technologieprojektes aller Zeiten. 25 Milliarden Dollar waren veranschlagt und genehmigt. Der Mann, der die Mondrakete entwickelte, hatte bereits Raketen für Adolf Hitler gebaut. Die berüchtigte V2, mit der London bombardiert wurde. Und Werner von Braun hatte für Kritiker an dem ehrgeizigen Prestigeobjekt wenig Verständnis.
Sollen wir abwarten, bis auf dem Mond die rote Fahne hochgeht?
40 seconds away from the Apollo 11 liftoff. 35 seconds and counting. We are still go with Apollo 11.
Am 16. Juli 1969 war es soweit. Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins starteten an der Spitze der 110 Meter hohen Rakete. 155 Millionen Pferdestärken trieben sie aus dem Schwerefeld der Erde. 4 Tage dauerte die Reise mit rund 30.000 Stundenkilometern bis zum Mond. Dann bestiegen Armstrong und Aldrin die Mondlandefähre Eagle, zu Deutsch Adler, und die Bodenstation in Houston, Texas, gab das Kommando. Los geht's. Go.
Okay, all flight controllers, go, no, go for landing. Retro.
Go.
Righto.
Go.
Guidance.
Go.
Eagle, Houston, you're go for landing.
Eagle looking great, you're go.
Listen,
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Der Adler ist gelandet. Und dann sprach Armstrong jenen berühmt gewordenen Satz vom kleinen Schritt und dem großen Sprung, den übrigens der Schriftsteller Norman Mailer im Auftrag der NASA für den historischen Moment erdacht hatte.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Wissenschaftlich gesehen war die Ausbeute des Mondlandeprogramms eher mager. Etliche Kilo Mondgestein brachten die Astronauten von Apollo 11 bis 17 zur Erde. Doch dafür, so der Astrophysiker Klaus-Jürgen Lennertz, dafür wäre es nicht notwendig gewesen, Menschen zum Mond zu schicken, mit all dem gigantischen Aufwand für ihr Überleben im All.
Mit Robotermethoden kann man all das erreichen, wozu man an sich Menschen hingeschickt hat. Die Idee war aber nicht, Roboter hinzuschicken, sondern die Idee war, einen Amerikaner auf den Mond zu schicken.
Space Race Reloaded. Der Mond ist jetzt wieder in. Die Chinesen erkunden gerade die Rückseite des Mondes. Eine israelische Sonde soll dann im April auf dem Mond landen. Heute ist sie Huckepack gestartet mit einer amerikanischen Rakete. Wir haben jetzt viel gehört von der Faszination Raumfahrt, vom Prestige, das damit verbunden ist, von all den Menschen, die dieses große Abenteuer auch gerne erleben würden, Männer wie Frauen. Begeistert von der Raumfahrt ist auch Dirk Wagner, der sich schon seit vielen Jahren intensiv damit beschäftigt. Dirk, was mich besonders beeindruckt hat, war vorhin die Aussage von Ulrich Walter, dass wir im Grunde kaum etwas besser können heute als vor 50 Jahren bei der ersten Mondlandung. Das ist ein bisschen übertrieben, oder?
Ja, ein bisschen schon. Also technologisch gibt's natürlich Entwicklungen in der Raumfahrt, die man damals so noch nicht hatte. Aber wo er recht hat, ist natürlich die Tatsache, dass wir heute jetzt nicht in der Lage wären, mal eben Astronauten zum Mond zu bringen. Die Saturn-Raketen, die damals die Apollo-Astronauten von der riesigen Startrampe haben abheben lassen am Kennedy Space Center. Die liegen heute im Museum. Die Raumschiffe, die Mondlandefähren kann man sich alle wirklich nur noch in Museen anschauen. Das heißt, man muss alles nochmal neu bauen, neu entwickeln, um das wieder zu erreichen. Technologisch würde man es heute wahrscheinlich ein bisschen schlanker, eleganter machen. Aber was die Antriebstechnik angeht, hat er ja auch erwähnt. Und die ganze Architektur so einer Mission ist man nur ein bisschen weiter als Apollo. Was vor allen Dingen besser sein wird, ist die Computertechnik, dass man heute, glaube ich, die Raumschiffe mit Touchscreens, also mit berührungsempfindlichen Bildschirmen ausstatten würde und das alles auch ein bisschen ergonomischer gestalten würde für die Mannschaft, denn das war damals bei Apollo schon sehr beengt und auch ziemlich rudimentär, so ein bisschen wie ein Abenteuertrip ins All. Aber es war ja auch eine Pionierzeit.
Ja, es war eine Pionierzeit und heute würde es komfortabler aussehen, aber nicht unbedingt besser funktionieren. Er hatte ja durchaus auch Bedenken von wegen, wenn wir Touchscreens und so weiter haben, dass es eben auch anfälliger wird dann.
Das ist in der Raumfahrt sowieso ganz wichtig, man verwendet immer nur die Technik, bei der man relativ sicher ist, dass sie im All auch funktioniert. Also man würde nicht das Modernste, was wir heute haben, in den Weltraum schicken, weil es mit Sicherheit versagen würde aufgrund der Strahlung dort oben, aufgrund der Temperaturen und so ein Gerät im All dann instand zu setzen, das bringt jede Menge Probleme mit sich. Also im All verwendet man immer die Technik, von der man sicher ist, dass sie auch funktioniert.
Wenn wir uns jetzt mal auf den Nutzen, den die Raumfahrt in all den Jahren gebracht hat, konzentrieren, was können wir da sagen? Was hat uns das an Erkenntnissen bisher gebracht?
Ich würde das in zwei Bereiche teilen. Zum einen die unbemannte Raumfahrt. Da kann man sehr leicht den Nutzen erklären, den wir haben. Denn wir benutzen täglich Raumfahrttechnik in unserem Alltag zur Navigation. Wenn wir auf dem Handy oder mit dem Navigationsgerät im Auto unterwegs sind, nutzen wir Signale von Navigationssatelliten. Der Wetterbericht käme ohne die Daten von Erdbeobachtungssatelliten gar nicht mehr aus. Die Klimaforschung, überhaupt Landvermessung, das alles kann man aus dem All wunderbar machen. Telekommunikation über Satelliten ist ein alltägliches Geschäft. Also Raumfahrt nutzt uns jeden Tag. Das andere, die bemannte Raumfahrt, Flüge zum Mond oder auch die Forschung auf der Internationalen Raumstation, die hat, finde ich, neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die man da gewinnt, vor allem auch eine kulturelle und ideelle Dimension. Denn dass der Mensch es geschafft hat, dort in dieser lebensfeindlichen Umgebung sich eine Art Heim zu bauen, in dem man überleben kann und nicht nur das, sondern auch dort Forschung betreiben kann, das ist doch eine Errungenschaft, die man, glaube ich, nicht zu gering schätzen darf. Denn was da an Entwicklung notwendig war, bis wir an diesem Punkt waren, da hat es doch viele, viele Jahre, Jahrhunderte vielleicht gebraucht an Entwicklung, bis man an diesem Punkt gekommen ist. Und dieser Blick aus dem All, auf unserem Planeten, das ist, glaube ich, etwas, wenn man es selbst erlebt hat, das man durch nichts anderes ersetzen kann. Also ich glaube auch, das, was die Apollo-Astronauten mitgebracht haben vom Mond, neben dem Mondgestein und neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen, das war vor allem eben auch dieser Eindruck, wie sieht unser kleiner blauer Planet da draußen in der unendlichen Schwärze des Alls aus. Und es gibt ja dieses berühmte Bild vom Erdaufgang über dem Mond. Da kann man sehen, wie klein und unbedeutend unsere Erde eigentlich ist, dass alles, was die Menschheit jemals getan hat und alles, was uns etwas bedeutet, sich auf diesem kleinen blauen Punkt im All befindet, den wir eben auch erhalten und schützen sollten. Und das ist ein Eindruck, den kann man, wenn man gerade vom Mond auf die Erde guckt, glaube ich, so nur gewinnen und nicht auf andere Art und Weise.
Und der ist gar nicht gering zu schätzen, dieser Eindruck. Der schöne blaue Planet, der sieht ja einfach auch toll aus. Auch wenn wir ihn ja nur von Bildern kennen, wir beide. Nee. Jetzt gucken wir doch noch mal kurz darauf. Die Israelis, die brauchen jetzt knapp 2 Monate, bis die Sonde dann landen wird. Das erstaunt ja schon. Also die Apollo-Raketen waren ja schneller auf dem Mond.
Ja, ja, die Astronauten damals haben etwa 3 Tage gebraucht. Das liegt aber daran, dass sie direkt zum Mond geflogen sind. Diese Rakete, die jetzt die israelische Sonde zum Mond gebracht hat, ist ja gar nicht zum Mond unterwegs gewesen. Das war sozusagen eine Huckepack-Mission. Die Rakete hat eigentlich als Hauptnutzlast einen Kommunikationssatelliten gehabt, der in eine hohe Erdumlaufbahn gebracht wurde. Und da ist die Sonde einfach mitgeflogen. Das heißt, die muss jetzt erstmal von dieser stark elliptischen, also eierförmigen Bahn, die um die Erde geht, immer weiter durch den Treibstoff, den sie an Bord hat, sich Richtung Mond schießen. Das heißt, es werden immer weiter ausladende elliptische Bahnen werden. Und irgendwann wird diese Raumsonde dann vom Schwerefeld des Mondes eingefangen, wird dann den Mond umkreisen und aus dieser Umlaufbahn auf dem Mond landen. Das ist übrigens auch der Grund, warum die so viel Treibstoff an Bord hat. Die Sonde wird bei der Landung um die 160 Kilogramm, also irdische Kilogramm wiegen, wiegt beim Start aber über 500 Kilogramm. Da sieht man, das ist alles Treibstoff, den man braucht, um die Antriebsenergie zu bekommen für die Flugbahn zum Mond.
Wir haben ja auch schon gehört, dass es so was Ähnliches wie ein Monddorf zumindest in den Planungen gibt und dass überhaupt der Mond quasi als Sprungbrett zum Mars genutzt werden soll. Was kannst du uns darüber noch kurz sagen?
Ja, wenn man zum Mars fliegen möchte, ist es eigentlich am besten, man fliegt wirklich direkt dorthin und macht nicht erst auf dem Mond mal Station. Aber was damit gemeint ist, der Mond ist eine wunderbare Trainingseinheit, ein wunderbares Trainingslager, um die Technik für eine Mars-Mission auszuprobieren. Wenn wir uns vorstellen, zum Mars zu fliegen, dauert 6 bis 9 Monate und das ist schon relativ schnell. Und dann muss man dort eine ganze Weile bleiben, bis sich wieder ein Startfenster zurück zur Erde eröffnet. Wenn dort irgendwas versagt, das Lebenserhaltungssystem, dann hat man ein Problem, weil man nicht eben einen Techniker rufen kann. Das heißt, man muss es vor Ort reparieren oder ist halt aufgeschmissen. Auf dem Mond kann man diese Technik zum Beispiel für eine Marsstation wunderbar ausprobieren. Wenn man merkt, irgendwas funktioniert nicht, wir haben einen Notfall, ist man in ein paar Tagen wieder auf der Erde. Und dafür ist der Mond wunderbar geeignet, um diese Technik für eine Marsmission auszuprobieren. Es gibt natürlich auch die Vorstellung, dass man dort dann Raketentreibstoff gewinnt und den Mond als Startbasis nimmt für eine Marsmission. Ich finde aber, wenn man schon zum Mars fliegen will, ist der Aufwand schon groß genug, das alleine hinzukriegen. Für eine Zwischenstation auf dem Mond wäre mir jetzt der Aufwand nochmal zu groß. Aber um die Technik auszuprobieren, als Testbed, wie die Amerikaner sagen, also als eine Art Trainingslager, ist der Mond bestens geeignet.
Der Mond als Trainingslager. Dirk Wagner, Dankeschön. Übrigens lassen sich all die Mythen um den Mond nicht beweisen. Weder schlafen wir schlechter bei Vollmond, noch werden mehr Verbrechen verübt und auch nicht mehr Kinder geboren, sagen jedenfalls die Wissenschaftler, die zahlreiche Studien dazu ausgewertet haben. Wer den Mond heute sehen will, muss bis 21.40 Uhr warten. Unter geht er dann morgen früh gegen 9. Das war HR2 Kultur, der Tag. Space Race Reloaded, der Mond ist wieder in. Redaktionen hatten in dieser Woche Rainer Dachselt, Angela Fitsch, Oliver Glab und Birgit Spielmann. Produktion Dorothea Schuler. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.